Hallo.
Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventim und Rausgegangen.
Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren.
Stefanie, wir beiden, wir waren ja jetzt die letzten Tage ein bisschen busy, nicht nur im Gericht hier in Münster, sondern wir haben auch endlich mein Weihnachtsgeschenk eingelöst. Du hattest mir ja Karten für das Event von Ice in the Dark in Gloria in Köln geschenkt und Donnerstag war es dann soweit. Wir haben uns mega gefreut, weil zum einen konnten wir natürlich die Mädels mal wieder sehen. Zum anderen waren wir super, super stolz. Wir haben uns sehr gefreut. Wir haben aber wirklich auch sehr viele coole Leute an diesem Tag oder an diesem Abend getroffen. Grüße gehen raus an auf jeden Fall Sophie, Jasmin und Tobi.
Also Tobi, Alex und Lara, Jasmin.
Ja, genau. Ja, und wir haben jetzt irgendwie auf der Rückfahrt so ein bisschen Schlaf nachholen müssen oder zumindest irgendwie die Gehirnzellen nicht so ganz anstrengen können, weil wir sind dann ja nach dem Auftritt noch mit Laura und Sarah und der Schwester und einer Freundin noch unterwegs gewesen. Wir wollten noch so einen kleinen Absacker-Drink nehmen und noch uns ein bisschen unterhalten. Dann wurden wir auf der Straße noch kurz in unsere Schranken gewiesen, quite literally. Da haben so Leute die Straße abgesperrt und Stefanie, wen haben wir gesehen?
Ja, also wir wussten ja schon, dass es dann ein Filmset ist und deswegen durften wir eben nicht über die Straße laufen für 90 Sekunden. Und es war, also der Star war Uwe Ochsenknecht.
Und jetzt müsst ihr wissen, Stefanie hat Star in Anführungszeichen in Luftgänsefüßchen gepackt.
Und der lief in einem braunen Bademantel und sehr wirrer Frisur
panisch
über die Straße.
Ja.
Und da stand halt auch so ein Bus, also wir sind dann in die Bar gegangen, die quasi direkt an diesem Filmset war.
Nicht, weil wir gucken wollten, sondern weil uns die empfohlen wurde.
Ich meine, wir saßen auch drin, wir konnten hier nichts sehen, aber ich war zwischendurch mal draußen und da habe ich ihn dann doch neben dem Bus stehen sehen und der stand da halt einfach rum und ging dann wieder in den Bus rein und sprach mit den Statisten und so. Und dann hat mich noch so ein älterer Mann angesprochen, der auch draußen stand. Und dann haben wir uns noch über Uwe Ochsenknecht unterhalten und er meinte, das würde sein Leben jetzt schon bereichern. Also er kam zu mir und hat gefragt, ist das Uwe Ochsenknecht? Und ich so, ja. Und er so, du klingst nicht so geschockt. Und ich so, nee. Und er so, ach so, gehörst du dazu? Und ich so, nein.
Nee, aber warum sollte man?
Also, ich wusste das vorher schon, habe ich ihm dann gesagt. Und ja, dass man das jetzt so oder so sehen kann, den da jetzt zu sehen, also wie man das findet. Und er meinte ja, sein Leben wird schon bereichert. Und ich so, ja gut, muss ja jeder selber wissen.
Ja, aber ist auch schön für ihn. Da hat er doch aus dem Abend richtig was mitgenommen. Ja, also mein Leben hat das jetzt auch nicht krass bereichert. Aber ich fand schon alleine dafür, dass wir jetzt diese kleine Anekdote hier im Podcast erzählen konnten, dafür hat sich's gelohnt.
Das war's wert. Danke, Uwe.
Danke, Uwe. Ja,
ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
Und Stefanie, heute ist es endlich soweit.
Endlich.
Endlich. Ja, wir haben alle lange gewartet. Dieser Fall liegt mir sehr am Herzen und ich habe es irgendwie so ein bisschen prokrastiniert und aufgeschoben und immer auf den richtigen Moment gewartet. Eigentlich hieß es, diesen Fall wollten wir ursprünglich vielleicht mal bei Podimo im Studio aufnehmen, aber das hat sich dann alles irgendwie so ein bisschen verschoben, sodass wir jetzt gedacht haben, kurz bevor der Pride Month, also der Monat Juni beginnt, wäre es doch angebracht, den CSD-Fall rund um Malte Cox aus dem letzten Jahr hier in Münster zu behandeln.
Ja, du warst ja dafür selbst im Gericht und hast den Prozess begleitet. Ich war an einem oder zwei Tagen irgendwie auch dabei.
Ja.
Und ich weiß natürlich, worum es geht. Ich bin aber nichtsdestotrotz super gespannt, das von dir aufgeschrieben zu hören. Und ja, dieser Fall ist ja auch wirklich noch gar nicht alt. Also das ist ja letztes Jahr passiert. Und eben in unserer Stadt was dem Ganzen für uns zumindest nochmal mehr Tragweite verleiht. Und ich kann es kaum erwarten. Bitte.
Ja, nicht, dass uns das jetzt wieder hier negativ ausgelegt wird. Ich hoffe, du kannst es kaum erwarten, meine harte Arbeit zu hören.
Das meinte ich tatsächlich.
Ich habe heute
so, ja.
Nacht nämlich irgendwie gar nicht richtig gut geschlafen und noch ein bisschen da dran gesessen. Ich habe auch ein bisschen Panik, dass ich dem Ganzen vielleicht nicht gerecht werden kann. Ich glaube aber auch, ich bin so tief in diesem Fall drin, dass selbst wenn ich es jetzt nicht anfänglich aufgeschrieben habe, ich auf jeden Fall auf so gut wie jede Frage vermutlich antworten kann und noch ein paar Infos am Ende nennen werde. Bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, eine kurze Info. Den Namen vom Opfer von Malte habe ich nicht geändert. Ich habe aber sehr wohl aufgrund des späteren Urteils den Namen von dem Täter und seinem besten Freund geändert. Es ist der 27. August 2022 bei uns hier in Münster. Ich war an diesem Tag mit einigen Freunden auf dem Markt in der Innenstadt, denn es ist ein Samstag gewesen und das ist so eine Sache, die wir auf jeden Fall sehr regelmäßig und vor allem sehr, sehr gerne zusammen machen. An diesem Tag fallen uns immer mehr Personen auf, die mit Regenbogenflaggen, Plakaten und vor allem sichtbar guter Laune an uns vorbeiziehen. Wir hatten bis dahin zumindest noch nicht auf dem Schirm, aber an diesem Tag ist in Münster der Christopher Street Day oder kurz der CSD. Ein Tag und insgesamt eine Veranstaltung, bei welcher queeren Menschen aus ganz Deutschland ihre Sichtbarkeit feiern und für ihre Rechte demonstrieren. Unter den fast 10.000 Teilnehmenden ist unter anderem auch der 25-jährige Malte C. Er ist an diesem Tag gemeinsam mit einem Freund von der Arbeit unterwegs, um an der Feierlichkeit teilzunehmen. Für Malte ist es der erste CSD, an dem er so richtig dabei ist. Wegen der Covid-19-Pandemie waren die Veranstaltungen in den Jahren zuvor abgesagt worden und umso mehr freute Malte sich, dieses Mal dabei sein zu können. An diesem Tag gibt es neben einem Bühnenprogramm auf dem Hafenplatz auch ringsherum kleine Stände und Anlaufstellen, vor allem für queere Personen, wozu auch zum Beispiel ein Stand des Vereins Trans Inter Münster gehört, dem Malte auch hilft, diesen Stand aufzubauen. Bei der Demo läuft Malte außerdem stolz ganz vorne mit und hält einen Banner des Vereins. Malte ist ein Transmann, das bedeutet, dass bei ihm bei der Geburt zunächst das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde. Im Laufe seines Lebens merkte Malte allerdings, dass er sich nicht als Frau sieht und fühlt, sodass er später auch mit der Transition beginnt. Nur etwa ein gutes Dreivierteljahr vor dem CSD hatte Malte auch eine Mastektomie vornehmen lassen. Bei Frau zu Mann, transidenten Menschen und Non-Binary-Personen ist die Mastektomie häufig die erste und zugleich auch eine der bedeutendsten operativen Angleichungen. Die weiblichen Konturen sowie Form und Größe der Brüste führen nicht selten zu einem erheblichen psychischen Leidensdruck. Die Mastektomie soll diese weiblichen Konturen eliminieren, um eine insgesamt männlich flache Oberkörperform zu erreichen. Die Mastektomie verläuft unter Vollnarkose, also es ist schon auf jeden Fall eine massive, invasive Operation und dauert ungefähr 1,5 bis 2,5 Stunden. Mit einem sich anschließenden Krankenhausaufenthalt von circa 5 bis 7 Tagen. Also auf jeden Fall ein sehr einschneidender Eingriff. Nach der geschlechtsangleichenden Operation erhalten Patienten für mindestens 6 Wochen einen Kompressionsmieder oder so ein Bolero, was man halt so anzieht, um die Narben und das Gewebe halt möglichst eng und kompressiert zu halten. Auf körperliche Aktivitäten und Sport sollte für 6 Wochen, aber vor allem so auf sehr intensive und extensive Oberkörpertraining-Sachen, so Bankdrücken, Liegestützen, alles, was vielleicht auch so zum wirklich starken Muskelaufbau vom Oberkörper gehört, das sollte für mindestens 1,5 Jahr gemieden werden. Mit dieser Operation war auch Malte mehr als zufrieden. Endlich war das ein Schritt in die Richtung der Person, die er wirklich war. An dem Samstag ist es zwar nicht brütend heiß, aber dennoch scheint die Sonne kräftig. Die Temperaturen sind in jedem Fall beim T-Shirt-Wetter und so entscheidet sich Malte über den Tag verteilt, auch immer wieder sein T-Shirt auszuziehen. Besonders in der Sonne kommt man an dem Tag leicht ins Schwitzen. Auf seiner Brust sind die mittlerweile schon etwas verblassten Narben der Mastektomie somit auf eine gewisse Distanz auf jeden Fall sichtbar. Es gibt in keinem Fall einen Grund, diese nicht auch mit Stolz zu tragen oder diese zu verstecken, und das sieht auch Malte an diesem Tag so. Während er und sein Freund über den Tag verteilt das ein oder andere Bier trinken, ist die Stimmung gut und Malte ist am Ende des Tages nicht völlig betrunken. Er ist bei klarem Verstand und sie ruhen sich gegen kurz nach 20 Uhr derweil am Parkplatz eines am Hafen angrenzenden Büro- oder Bankgebäudes aus. Weitere Teilnehmer des CSD an diesem Tag sind später auch Hamdi und zwei Freunde von ihm. Doch bevor sie später an diesem Tag noch bei den Feierlichkeiten am Hafen eintreffen, machen sich Hamdi und sein bester Freund Alex gemeinsam auf den Weg in die Stadt. Sie wohnen etwas außerhalb der Innenstadt und als sie gegen etwa 15 Uhr am Hauptbahnhof ankommen, machen sie sich von dort aus auf den Weg zu einem Kiosk an der Hammerstraße, wo ein weiterer Bekannter von den beiden arbeitet. Ja, und das ist tatsächlich auch eine Straße, die fußläufig von mir entfernt ist und der Kiosk sind wenige hundert Meter. Und vor Ort, so berichten sie es, kaufen sie sich noch zwei Bier. Also jeder zwei Bier, nicht zwei für alle. Hamdi soll wohl auf diesem Weg bereits zwei Tabletten Pregabalin genommen haben. Sie haben überlegt, einen kurzen Abstecher nach Hiltrup, einem Vorort von Münster und meiner OG-Heimat, zu machen, weil vor allem dieser Bekannte, den sie jetzt noch aufgegabelt haben, dort wohnt. Sacken sie ihn auf dem Weg ein und bringen noch Sachen bei ihm zu Hause vorbei. Und zu dritt machen die sich jetzt halt erstmal auf den Weg, haben das Getränk in der Hand und quatschen erstmal ein bisschen. Sie gehen dann, als sie alles abgeladen haben, zu einem Haus, das wohl in Hiltrup dafür bekannt ist, dass man, wenn man das Verlangen nach illegalen Drogen hat, dort ein- und ausgehen kann. Dort kaufen sie dann auch etwas Marihuana sowie ein Blister Pregabalin, das auch Lyrica genannt wird. Und weil die meisten von euch vermutlich genauso wie ich und ich glaube fast alle im Gerichtssaal auch nicht wissen, was Pregabalin ist, wenn man es nicht selber nimmt, hier einmal die Erklärung.
Ich weiß es.
Willst du es sagen?
Also ich kann es versuchen, aber du hast es recherchiert, wahrscheinlich weißt du es besser.
Ja, also möglicherweise kann ich es dir einfach sicherer und extensiver vortragen, aber du darfst es gerne versuchen, Stefanie.
Okay, also Pregabalin kenne ich halt aus dem Kontext, dass das vor allem Menschen nehmen, die an Epilepsie erkrankt sind oder die Angststörung haben. Also das wirkt dämpfend und vor allem angstlösend. Das ist das, was ich weiß.
Genau. Pregabalin ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Antiepileptika, wie du schon gesagt hast. Es wird daher vorrangig zur Therapie von Epilepsie, aber auch von Neuralgien und generalisierten Angststörungen eingesetzt. Es senkt im zentralen Nervensystem die neuronalen Erregbarkeiten und dadurch wirkt es eben zugleich analgetisch, antiepileptisch, anxiolytisch und sedierend. Letzteres ist daher aber auch immer mal wieder der Grund, weshalb Pregabalin als Rauschmittel missbraucht wird. So auch im Fall von Hamdi, der als einziger dieses Mittel im Laufe des restlichen Tages, aber auch schon in der Vergangenheit genommen hat. Auf dem Rückweg aus Hiltrup teilen sich dann Alex und Hamdi noch einen Joint und jeder der Männer trinkt etwa zwei Flaschen Bier. Die drei sind jetzt zurück auf dem Weg in die Innenstadt und sie haben jetzt für diesen Tag so richtig keine konkreten Pläne. Sie wollen einfach mal so in Richtung Bahnhof, da in der Nähe ist auch tatsächlich der Hafen, so 5 Minuten fußläufig entfernt, und einfach mal schauen, was so geht. Als sie dann in der Innenstadtumgebung ankommen, bemerken sie, dass im Hafenviertel wohl eine große Party steigt. Zu diesem Zeitpunkt soll ihnen laut eigener Aussage noch nicht klar gewesen sein, dass es sich hierbei um eine Veranstaltung der queeren Community handelt. Oder dass es sich dabei eben, genauer gesagt, wirklich auch um den CSD handelt. Diese Tatsache ist für sie aber auch, so sagen sie, nicht weiter wichtig. Sie sehen zwar die ganzen Personen mit vor allem den bunten Regenbogenflaggen an ihnen vorbeiziehen und können sich da schon entsprechende Züge und Rückschlüsse draus ziehen. Es ist ihnen aber eigentlich auch egal, wer da feiert. Sie wollen halt Hauptsache einfach mitfeiern.
bis dahin könnte das halt wirklich eine schöne Geschichte sein, im Sinne von, das ist denen egal, wer da feiert. Sie wollen einfach mitfeiern und nichts weiter passiert, sondern sie feiern einfach mit der queeren Community, wie tolerante Menschen das tun würden. Ich weiß nur leider, dass es so nicht weitergeht und ich habe ein bisschen, ja, innere Unruhe vor dem nächsten Part.
Ja, das kann ich absolut verstehen. Ich muss auch an der Stelle sagen, über diesen Fall hing ja schon, bevor der Prozess losgegangen ist, so eine richtig große Frage. Handelt es sich bei dieser Tat um ein Hassverbrechen oder war das Motiv dahinter, waren die Hintergründe andere? Das ist halt jetzt auch so ein bisschen die Frage und ich weiß es schon, deswegen habe ich auch entsprechend das alles so geschrieben, wie es hier ist. Tatsächlich geht man am Ende nicht davon aus. Es ist mittlerweile irgendwas zwischen 17 und 19 Uhr an diesem Tag. Die drei Männer machen sich auf den Weg zum King-Döner. Dort wollen sie jetzt noch ein bisschen mehr Bier kaufen und der King-Döner ist halt fußläufig 1-2 Minuten vom Hafenplatz entfernt.
Und der ist auch nicht weit weg vom Döner-King.
Ja, also es ist, also ja, die heißen hier alle King-Döner, Döner-King, King-Döner 2, Döner-King-King, King-Kong, King-Kong-Döner, weiß ich auch nicht. Naja, muss ja auch nicht gut klingen, muss schmecken, ne, würde ich sagen. Sie nehmen sich jetzt also das Bier aus dem King-Döner und gehen dann damit wieder in Richtung des Hafenplatzes, wo eben auch die Bühne aufgebaut ist. Dort sollen sie sich dann zunächst auf den Boden hingesetzt haben und das ganze Treiben dort ein bisschen beobachtet haben, mal rechts und links mit ein paar Leuten gequatscht haben, aber jetzt nichts Krasses. Hamdi leert dann diese Tabletten, wo scheinbar so ein Pulver oder so kleinere Kügelchen drin sind von dem Pregabalin in sein Bier. 3 Stück davon tut er da rein. 2 hatte er ja bereits vorher an diesem Tag schon genommen. Und dann kippt er das Bier quasi auf Ex runter. Sie unterhalten sich dann mit verschiedenen Menschen, die ihnen auf jeden Fall nicht bekannt zu sein scheinen. Sie setzen sich irgendwann sogar auch zu einer anderen Gruppe hinzu. Und nur wenige Momente später scheint Hamdi so eine herrenlose, halb geleerte Flasche Wodka gefunden zu haben. Hieraus nimmt er dann zumindest einen wirklich sehr großen Schluck. Alex, sein bester Freund, sagt zeitweilig sogar, er hätte sie quasi auf Ex geleert. So oder so, ich fand diesen Fakt sehr verstörend und ekelhaft, weil ich mir dachte, wer findet eine angebrochene Flasche Wodka und denkt sich, yummy, lass reinkippen. Also, ne? Ich würde es nicht machen.
Nicht nachmachen, ne.
Nee. Als dann im weiteren Verlauf eine Schweigeminute für eben Opfer von queerer Gewalt eingeführt wird, setzen sich die meisten Anwesenden auf dem Hafenplatz hin. Die 3 jungen Männer allerdings bleiben stehen. Und das fällt natürlich den meisten Leuten drumherum auf. Sie sind dabei jetzt aber nicht respektlos. Sie rufen jetzt nichts irgendwie. Sie stehen halt einfach nur im Vergleich zu den anderen. Ein Fotograf, der an diesem Tag den ganzen CSD so ein bisschen festhalten möchte, macht daraufhin auch ein Foto von der Menge, wo eben die 3 Jungs zu sehen sind, wie sie in der Menge stehen. Das bekommen die 3 Jungs dann auch mit, woraufhin sie kurze Zeit später zu diesem besagten Fotografen gehen und ihn tatsächlich darum bitten, das Foto, was er gerade gemacht hat, zu löschen. Sie sind dabei recht sachlich und freundlich, aber sie haben schon so einen gewissen Nachdruck. Die Worte, die Hamdi dabei wohl gewählt haben soll, so erinnert sich der Fotograf, ich möchte nicht, dass mein Vater denkt, beziehungsweise weiß, dass ich schwul bin. Der Fotograf kommt der Bitte von Hamdi dann auch nach und weist ihm dann auch kurze Zeit später einmal nach, dass er das gelöscht hat und dass er da eben nichts zu befürchten hätte. Nach dieser Situation ist es jetzt mittlerweile weit nach 19 Uhr. Die beiden, also Hamdi und Alex, trennen sich jetzt in diesem Moment von diesem dritten Bekannten. Der ist jetzt erstmal eine Weile alleine unterwegs, findet wohl irgendwie andere Freunde, die unterwegs sind. Der ist auf jeden Fall erstmal gone. Hamdi und Alex, die beschließen jetzt, Mensch, wir haben schon eine Weile keinen herrenlosen Wodka mehr gefunden und nichts mehr getrunken. Wir gehen jetzt erneut in die Richtung vom King-Döner und kaufen uns noch ein Bier. Auf dem Weg kommen sie dann an einer Ersatzbushaltestelle vorbei, die sich ganz in der Nähe des besagten Parkplatzes von dem Bürogebäude, Bankgebäude am Hafenplatz befindet, wo auch Malte und sein Kumpel sich abgekühlt haben. An dieser Bushaltestelle sind jetzt 4 Personen und in den Medien werden sie vor allem überwiegend als Frauen gegendert. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben die Personen vor Gericht gesehen und auch mit einigen gesprochen und da war auch klar, dass die Identitäten und die Geschlechtsidentitäten jetzt auch noch nicht so klar stehen. Somit werde ich jetzt einfach hier auf Personen eingehen. Diese 4 Personen sind auch scheinbar CSD-TeilnehmerInnen und das wird den beiden, also Hamdi und Alex, auch recht schnell klar. Zum einen haben diese 4 Personen entsprechende Flaggen bei sich, aber sie sind halt auch wirklich nur wenige Gehminuten vom Hafenplatz entfernt. Die 4 warten eigentlich nur darauf, den Bus zu nehmen, um wieder in Richtung Heimat aufzubrechen, denn mittlerweile ist es auch schon nach 20 Uhr. Und dann beginnt Hamdi im Vorbeigehen zu sagen, schönes Mädchen, lass dir doch mal unter den Rock fassen. Das ist so eine Anmache, die, glaube ich, vor allem jede Frau mit einem kurzen Rock oder jede Person mit einem kurzen Rock irgendwo schon mal auf, scherzhaft angelehnt gehört hat. 2 dieser Personen an der Bushaltestelle haben eben an diesem Tag einen Rock getragen. Er das jetzt als Provokation oder als Anmache gemeint hat, ist dabei auch vor Gericht tatsächlich nicht ganz klar herauszukristallisieren. Dazu kann er sich jetzt selbst auch nicht am Ende wirklich bekennen. Die Personen dort allerdings lehnen diese Anmache oder Provokation, egal was es ist und egal was er damit bezwecken möchte, ganz entschieden ab. Sie signalisieren ihm ganz klar, dass er bitte weitergehen soll. Und als er das nicht sofort tut, da werden sie dann halt auch ein bisschen lauter und sagen ihm nochmal, hau ab, verpiss dich. Daraufhin fühlt sich Hamdi jetzt massiv provoziert. Die vorher noch mögliche Anmache schlägt jetzt auf jeden Fall in Beleidigungen um. Er sagt, ihr scheiß Lesben, ihr lesbischen Huren oder ich ficke deine Mutter. Daraufhin wird vor allem Klein Sam, ein sehr, sehr süßer Fratz, den wir auch vor Gericht haben erleben dürfen. Aus dieser Gruppe wird auf jeden Fall ein bisschen lauter. Also die Größe hat da nichts zu sagen gehabt, die Körpergröße. Und da wurde jetzt auf jeden Fall versucht, ihn zum Weitergehen zu bewegen. Sam wird allerdings von den anderen Freunden zurückgehalten und die merken nämlich auch, dass jetzt halt Hamdi zunehmend aggressiver wird. Hamdi hingegen wird auch von seinem besten Freund Alex, der sich wirklich aus all dem total raushält, der ruft nichts zu, der spricht eigentlich mit niemandem, wenn er nicht irgendwie direkt angesprochen wird. Er versucht sogar noch, Hamdi etwas zurückzuhalten, ist dabei aber eher nicht erfolgreich. Da gehen die beiden jetzt kurze Augenblicke später dann doch weiter. Doch in der Zwischenzeit ist auch Malte von dem angrenzenden Parkplatz, der etwa 5 bis 10 Meter von dieser Ersatzbushaltestelle weg saß, auf die entsprechende Auseinandersetzung aufmerksam geworden. Malte ist auch so ein Mensch mit einem ganz starken Gerechtigkeitssinn gewesen und er hat halt eben scheinbar das Gefühl, dass er sich für diese Personengruppe einsetzen möchte. Malte, die Person, die hier also sehr engagiert und sehr couragiert ist, hat jetzt beschlossen, diesen Streit, diese Auseinandersetzung schlichten zu wollen, und war eben aufgestanden, um ihn auch nochmal darauf hinzuweisen, sich doch bitte freundlich und noch höflich vom Acker zu machen. Dass der Konflikt zwischen den beiden Parteien allerdings schon aufgelöst wurde, hatte Malte aufgrund der Kürze der Situation gar nicht mitbekommen können. Auch Malte geht jetzt noch einmal auf Hamdi zu und versucht ihn dazu zu bringen, bitte einfach weiterzugehen. Daraufhin fühlt sich Hamdi umgehend wieder provoziert. Er ist sowieso vom Alkohol und auch von den Drogen an diesem Tag schon sehr aggressiv und distanzlos. Malte, der jetzt mit Oberkörper frei und seiner Brustbehaarung mit seinem Bart in Richtung Hamdi läuft, scheint auf diesen sehr aggressiv und bedrohlich zu wirken. Zumindest, so sagt er das, fühlt er sich provoziert, sodass er Malte, als dieser vor ihm steht, mit Schwung gegen die Brust schubst. Malte kann in diesem Moment gar nicht so schnell reagieren, wie er dann von Hamdi mit der flachen rechten Hand noch einen schnellen und heftigen Schlag ins Gesicht bekommt. gefolgt von einem weiteren schnellen Schlag seiner linken Faust, der auch Maltes Gesicht trifft. Malte, so berichten es einige Zeugen drumherum, fällt dann fast wie ein Brett um. Möglicherweise war Malte schon von einem der beiden Schläge bewusstlos geworden, vielleicht aber auch erst infolge des Aufpralls auf den Boden. Da ist er auf jeden Fall mit dem Kopf ungebremst aufgeschlagen. Dass Malte zu Boden geht, bemerkt auch Hamdi und er flüchtet daraufhin sofort mit seinem besten Freund in Richtung der Stadtwerke und des Hafenplatzes. Die beiden entscheiden sich, final keine Rettung zu holen, sprich nicht den Notruf zu tätigen, da sie davon ausgehen, dass das wahrscheinlich andere Zeugen schon getan hätten. Zurück am Hafenplatz setzen die beiden sich dann erneut zu einer anderen Gruppe an Teilnehmenden vom CSD. Auch mit ihnen quatschen sie. Da ist zum Beispiel auch ein Mädchen, die ein Top trägt und irgendwie an Oberkörper, Beinen und überall am Körper, wo halt Haut ist, von Leuten und Teilnehmenden des CSD ihren Namen hat drauf verewigen lassen. Und so kommen die Jungs und sie jetzt auch ins Gespräch, dann entwickelt sich da scheinbar ein Gespräch. Später aber, da muss irgendwas schieflaufen. Das konnte auch tatsächlich nachweislich vor Gericht nicht irgendwie aufgedröselt werden, war aber für die spätere Tat halt auch nicht relevant. Später gibt es nämlich von diesem Mädchen eine Pfefferspray-Attacke, nachdem sie geheult hat und wohl irgendwie nicht mehr so ganz auf einer Wellenlänge mit den beiden war. Wie gesagt, was genau passiert ist, wissen wir nicht. Klar ist, daraufhin gibt es halt auf jeden Fall eine Polizeimeldung von umstehenden Leuten, sodass Hamdi und Alex am Ende auch tatsächlich von der Polizei kontrolliert werden.
Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, hat das Mädchen sich mit dem Einsatz des Pfeffersprays gewehrt?
Ja, davon geht man aus. Hamdi selber hat dazu keine Aussage machen können, machen wollen. Er hat jetzt nicht gesagt, was genau passiert ist. Nachdem ich jetzt gehört habe, wie er die anderen Personen, die er als Frauen an dieser Bushaltestelle gelesen und belästigt hat, behandelt hat, ja, also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da in dem Kontext vielleicht auch Ähnliches zu diesem Mädchen irgendwann gesagt hat und dass sie daraufhin vielleicht irgendwie in eine verbale Auseinandersetzung gekommen sind. Möglicherweise hat er sie auch, das will ich ihm nicht unterstellen, aber das könnte natürlich möglich sein, sie angefasst oder was auch immer ist passiert. Auf jeden Fall ist sie in Abwehrhaltung gegangen mit diesem Pfefferspray-Attack-Ding. Während Alex und Hamdi jetzt eben wieder am Hafenplatz sind, eilen einige Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen Malte und Hamdi mitbekommen haben, eben nach dem Sturz Malte zu Hilfe. Sie rufen jetzt selbstverständlich umgehend einen Rettungswagen und auch die Polizei. Malte liegt derweil weiterhin auf dem Rücken. Seine Augen sind zwar halb geöffnet und er kann auch irgendwie noch so ein bisschen reagieren, wenn er angesprochen wird, aber sein Bewusstsein scheint sehr stark eingetrübt zu sein. Er kann eigentlich auf nichts mehr verbal antworten und kurze Zeit später erbricht Malte dann auch. Möglicherweise hat er hierbei sogar etwas von diesem Erbrochenen aspiriert. Der Krankenwagen nimmt ihn auf jeden Fall umgehend mit ins Krankenhaus, wo dann alle weiteren Maßnahmen eingeleitet werden. Gegen etwa 21 Uhr gibt es dann am Cineplex Parkhaus, das ist etwa, würde ich sagen, 50 Meter vom Hafenplatz entfernt. Das ist alles, würde ich sagen, wenn der Hafenplatz in der Mitte ist, der Punkt, im Umkreis von 50 Metern. Alles spielt sich alles ab, oder? Um 21 Uhr kommen die beiden, Hamdi und Alex, jetzt in die Polizeikontrolle. Hamdi wirkt vor allem auf einen der Polizeibeamten, der ihn jetzt eben befragt und kurz seine Personalien aufnimmt, bei dieser Zusammenkunft eher aufgebracht, laut und aggressiv. Er erteilt ihnen daraufhin auch einen Platzverweis, den er dann auch noch einmal ganz genau mit ihm ausdiskutieren möchte. Also er fragt so richtig, ja, bis welchen Zentimeter darf ich gehen, von wo bis wo genau zählt das? Also man merkt schon, er provoziert. Der Polizist hat aber vor allem den Platzverweis ausgeteilt, weil Hamdi in diesem Moment auch nochmal sehr betont distanzlos war. Also er ist ihm immer näher gekommen und hat halt so wirklich sich auch bedrohlich vor ihm aufgebaut. Bei dieser Kontrolle, da wird dann auch nochmal sein Atemalkohol getestet. Umgerechnet liegt dieser am Ende bei 0,62 Promille, also jetzt gar nicht mal so viel. Er hatte halt eben über den ganzen Tag verteilt, zu diesem Zeitpunkt, denke ich mal, 8 Bier drin. Ja, so um den Dreh.
Ich bin kein Profi, was so Promille-Werte und Grenzen angeht, weil ich selbst jetzt bei mir noch nie den Alkohol quasi gemessen habe, nachdem ich was getrunken habe. Deswegen kann ich immer super schlecht einschätzen, wie viel Alkohol man quasi braucht, um einen gewissen Promillewert zu erreichen. Ich war aber immer der Meinung, dass man relativ schnell einen relativ hohen Wert hat. Also, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Gläser Wein trinke, dass ich dann ziemlich sicher über dieser 0,5-Grenze bin, ab der ich auf jeden Fall kein Auto mehr fahren dürfte. Das ist immer so für mich so ein bisschen der Richtwert. Und 8 Bier sind ja schon viel und da hatte er auch noch diesen Wodka getrunken. Das ja. Kommt mir irgendwie sehr niedrig vor.
Ja, also es wirkt auf jeden Fall nicht so viel, da stimme ich dir zu. Er hat jetzt auch auf alle Beteiligten dort nicht irgendwie betrunken gewirkt, also das war es nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass er in seinem Leben oder in der Zeit, vor allem vor der Tat, sehr lange Zeit schon sehr regelmäßig und intensiv getrunken hat, sodass der Körper da mit Sicherheit eine gewisse Toleranz auch aufgebaut hat.
Kurze Nachfrage zu dieser Polizeikontrolle. War die da regulär oder war das jetzt explizit nach dem Geschehen, was sich da ereignet hat?
Ja, also so wie ich das verstanden habe, war das wohl eben aufgrund der Auseinandersetzung. Aber vor Ort sind halt auch einfach an diesem Tag sowieso schon mehrere Einsatzkräfte gewesen, um eben auch für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, sodass das eben möglicherweise waren die auch noch schon wegen anderer Sachen auch vor Ort. Also das weiß ich nicht. Nach dieser Kontrolle geht es dann für Hamdi und Alex zurück in Richtung des Hauptbahnhofs, denn Alex will den Abend hiermit beenden und nach Hause gehen. Er hat genug davon. Hamdi allerdings bleibt jetzt noch ein bisschen in Münster, denn gegen etwa 23 Uhr wird er noch einmal vor der Wache der Bundespolizei neben dem Hauptbahnhof gesehen. Dort wird er nämlich von genau dem gleichen Polizisten wie vom Cineplex vorher auch schon quasi angehalten. Die wurden nämlich zu der Bundespolizei gerufen, weil dort laut Zeugenberichten ein Fahrradanhänger am Brennen war.
Okay.
Ob er jetzt dieses Feuer gelegt hat oder nicht, das wurde gar nicht thematisiert vor Gericht. Ich gehe jetzt in diesem Zusammenhang nicht unbedingt davon aus, aber I don't know, ob das überhaupt wichtig ist oder nicht. Auch da ist halt der Polizei auf jeden Fall wieder aufgefallen. Und auch da hat er wieder sehr distanzlos und aggressiv und laut gewirkt, sodass er auch neben der Bundespolizei einen erneuten Platzverweis bekommen hat. Und somit endet jetzt quasi der Tag des CSD. Malte ist im Krankenhaus und Hamdi ist weiterhin unterwegs und weiterhin frei. Die Polizei stellt nun aufgrund der Zeugenaussagen und auch aufgrund der Auswertung der Kameras rund um den Tatort eine Personenbeschreibung zum Täter zusammen. Zeugen beschrieben ihn als 1,70 bis 1,80 großen, 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit eher schmächtiger Statur. Er hatte wohl eine Jeans mit breit ausgestellten Beinen, ein schwarzes T-Shirt und einen schwarzen Anglerhut an. Sein Begleiter, so sagen sie, soll ungefähr im gleichen Alter gewesen sein, ebenfalls männlich, und der hatte an diesem Tag ein weißes T-Shirt an. Knapp eine Woche nach der Tat will eine Ermittlerin der Polizei dann verschiedene Befragungen in der Hauptbahnhof-Umgebung durchführen, als sie dann plötzlich dort an einer Bushaltestelle Hamdi entdeckt. Sie erkennt ihn aufgrund der laufenden Ermittlungen sofort als den Täter und nimmt ihn umgehend fest. Das lässt er dann auch eher ruhig und widerstandslos über sich ergehen. Ich glaube, und so hat sie das auch beschrieben, zu diesem Zeitpunkt hatte ihn diese Tat tatsächlich eingeholt und schon sehr geplagt. Es wirkte fast ein bisschen so, als wäre er in diesem Moment sogar erleichtert gewesen, als wäre jetzt quasi alles vorbei.
Aber ich finde es richtig krass von der Polizistin, dass sie den so einwandfrei und zweifelsfrei erkannt hat.
Ja.
Weil sie wird ja wahrscheinlich auch nur halt ein Fahndungsfoto, wenn überhaupt ein Foto, vielleicht auch eher eine Beschreibung gehabt haben.
Ja, also zu dem Zeitpunkt gab es schon mehrere Verdächtige, die sie im Visier hatten, darunter auch zwei, die, also einer wurde festgenommen und dann relativ schnell wieder freigelassen. Und ein anderer, der wurde halt relativ schnell schon nach den ersten weiteren Ermittlungen wieder aus dem Visier rausgenommen. Und dann blieb halt Hamdi noch über und der war tatsächlich quasi auch mit auf der Liste drauf. Und man war sich seiner Identität mehr oder minder schon bewusst.
Okay, ja, nichtsdestotrotz ist das, finde ich, schon eine sehr heftige Leistung.
Auf jeden Fall. Noch am gleichen Abend der Tat wird Malte nach der Einlieferung ins Krankenhaus notoperiert. Aufgrund der Schädelfrakturen und des erlittenen schweren Schädelhirntraumas hat er Blutungen im Schädel und der Hirndruck beginnt zu steigen. Er benötigt eine intensivmedizinische Behandlung und wird später auch in ein künstliches Koma versetzt. Das beinhaltet auch, dass Malte künstlich beatmet werden muss. Spätere Versuche, ihn aus dem künstlichen Koma zurückzuholen, bleiben allerdings erfolglos, da sein Hirndruck jedes Mal auf sehr gefährlich hohe Werte angestiegen ist, sodass man den Vorgang quasi wieder abbrechen musste. Am frühen Morgen des 2. September verstirbt Malte dann an den Folgen seiner Behandlung. Und ich sage an dieser Stelle ganz bewusst seiner Behandlung, denn letztendlich war es nicht der Schlag allein, der zu seinem Tod geführt hat. Es war die Kette der Behandlung, die letztendlich sein Schicksal besiegelt hat. Vermutlich, so sagt es am Ende die Rechtsmedizin, kam es aufgrund der Beatmung von Malte durch das künstliche Koma zu einer Lungenentzündung. Ich meine, wir können uns vorstellen, nicht zuletzt, wenn man irgendwo im Körper irgendwie einen Fremdkörper einführt, ist das immer ein Infektionsrisiko, vor allem wenn da auch noch ein geschwächtes Immunsystem und ein nicht mehr wirklich funktionierender Körper hintersteckt. Vielleicht ist aber auch möglicherweise aspiriertes Erbrochenes der Auslöser für diese Lungenentzündung gewesen. Diese hat sich nämlich dann später in eine Sepsis umgewandelt, gefolgt von einem Schock und dann kam es zu einem Multiorganversagen. Der ohnehin geschwächte Körper des 25-Jährigen gibt dann an diesem Morgen auf. Der Rechtsmediziner in diesem Fall berichtet allerdings auch davon, dass Malte wohl, selbst wenn er wieder aufgewacht wäre, zu einem intensiven Pflegefall geworden wäre. Aufgrund des langanhaltenden Hirndrucks und der schweren Verletzungen waren bleibende Schäden die Folge. Ganz der alte Malte wäre er also nach diesem Schlag ohnehin nie wieder geworden. Die Anklage gegen Hamdi wird erhoben und im Februar diesen Jahres geht dann der Prozess vor dem Landgericht hier bei uns in Münster los. Stefanie hat es jetzt am Anfang schon erzählt, auch wir waren vor Ort und haben uns direkt zu Anfang auch tatsächlich sehr darauf gefasst gemacht, dass das mediale Interesse in diesem Fall sehr groß sein dürfte. Und wir haben uns super früh tatsächlich am ersten Prozesstag, glaube ich, sogar vorm Gericht eingefunden, um 8, oder? Also eine gute Stunde vorher. Wir hatten auf jeden Fall Glück, tatsächlich an jedem Tag auch Zuschauerplätze zu bekommen. Und zwar im größten Saal des Landgerichts, dem Saal A23. Dann wird der angeklagte 20-Jährige von den JVA-Beamten in den Saal geführt. Und Stefanie, wir haben jetzt schon gerade aus der Ermittlungsfahndungsding so ein bisschen gehört, wie er vom Aussehen beschrieben wird von Außenstehenden. Magst du einmal deinen persönlichen Eindruck nicht nur von ihm als Person, sondern auch von ihm in dem Moment, in dem er ins Gericht gekommen ist, beschreiben? Kannst du dich da noch ein bisschen dran erinnern oder nicht so?
Also du stellst mir hier Aufgaben, das ist ja nun auch wirklich schon ein bisschen her.
Interaktiv.
Ja, also ich weiß noch, dass er relativ jung gewirkt hat. Also er ist ja wie alt, 20, 21 gewesen?
20 zur Tatbegehung und er ist, glaube ich, kurz nach dem Urteil 21 geworden.
Mhm. Er wirkt auf jeden Fall relativ jung, war ja, also der Personenbeschreibung entsprechend, schwarze Haare. Ich habe ihn ein bisschen mollig in Erinnerung oder zumindest, dass er so ein bisschen Babyspeck im Gesicht noch hatte.
Ja, total.
Und so ein Alibi-Bartwuchs halt hatte.
Alibi-Bartwuchs? Ja, ich finde, der so ein Backenbart.
Ja, genau. Und das, was dann im weiteren Verlauf immer wieder aufgefallen ist, er hatte ja eine sehr große Schar an Menschen, die zugegen waren, um ihn quasi seelisch zu unterstützen.
Ja.
Also im Zuschauerraum waren viele seiner Freunde, Bekannte, Familie. Wie auch immer die jetzt dazugehören, das haben wir nicht, oder ich zumindest nicht rausgefunden. Aber die haben auf jeden Fall sehr häufig Blickkontakt gehabt. Und Hamdi hat auch sehr regelmäßig gelächelt.
Ja, also ich finde nicht nur gelächelt, ich finde schon teilweise auch ein bisschen frech gegrinst, gelacht. Ich glaube, in diesen Momenten, wo das passiert ist, war es zum einen die Erleichterung, nach so langer Zeit endlich die Familie und Freunde wieder zu sehen. Ich glaube aber, er war auch massiv eingeschüchtert und verunsichert.
Genau, gerade am ersten Tag war das, fand ich, sehr extrem. Ich habe mir das auch so erklärt, dass er einfach sehr unsicher in dieser Situation ist und nicht so richtig weiß, wie so ein bisschen wie so ein Kind, was falsch gemacht hat und jetzt quasi zur Rechenschaft gezogen wird. Und manchmal ist da ja auch die Reaktion, dass dieses Kind dann irgendwie grinst und es überhaupt nicht angemessen in der Situation, aber irgendwie kommt das so automatisch. Auf jeden Fall hat es auf uns jetzt auch nicht so einen guten Eindruck gemacht.
Ja, also mein Eindruck vom Angeklagten war während des gesamten Prozesses sehr durchwachsen, würde ich sagen. Anfänglich habe ich wirklich so ein bisschen meine Augen gerieben, als der reingeführt wurde, weil mein erster Eindruck war wirklich, da sitzt ein Kind. Also für mich sah er im Gesicht aus, wie vielleicht auch, er hätte auch 15 sein können. Er war wirklich, ich hatte das Gefühl, er konnte die Tragweite des Ganzen auch überhaupt nicht einschätzen. Und ich glaube auch, dass er, so hat es gewirkt zumindest, bis zum Ende gar nicht richtig verstanden hat, dass sein Handeln einen Tod zur Konsequenz hatte.
Ja, total. Über diesen ganzen Prozess oder für den ganzen Prozess war ja auch noch offen, ob er nach Erwachsenen- oder nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, weil wir wissen ja, auch wenn er über 18 ist, aber noch unter 21, kann er als Heranwachsender verurteilt werden und auch dann gilt eben das Jugendstrafrecht. Und ich glaube, nachdem wir ihn das erste Mal gesehen haben und dann auch im Verlauf des Prozesses mitbekommen haben, ein bisschen wie er tickt, war für uns gar nicht mehr die Frage. Also für uns war das von vornherein klar quasi, dass er jetzt hier nach Jugendstrafrecht verurteilt werden wird, weil er einfach nicht diese nötige Reife besitzt, die man bräuchte in dem Alter, um eben als Erwachsener verurteilt zu werden.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Tatsächlich hat auch sein Auftreten, sein Verhalten und sein Alter irgendwie so ein bisschen am Ende was mit dem Ausschluss der Öffentlichkeit, zumindest für seine Eingangsberichte und auch tatsächlich für die Befragung eines ihm nahestehenden jungen Mannes gesorgt. Und das war halt im Laufe der Verhandlungstage immer wieder so das Ding, wenn es da vor allem um Hintergründe der Tat als auch um die Lebensgeschichte von Hamdi selbst ging, da war halt die Öffentlichkeit oft ausgeschlossen. Erst trotz des Ausschlusses der Öffentlichkeit, so berichtet die Richterin im Urteil später, auch bei den Berichten dort, vor denen schon sehr, sehr zögerlich, er ist sehr, sehr scheu, besonders wenn es um Fragen zu seiner eigenen Sexualität geht, da ist er dann eher, ja, wirklich wie ein sehr kleines Kind. Er ist aber alles in allem vor Gericht sehr geständig, kooperativ und so wird es später auch beschrieben, er zeigt auf jeden Fall Reue. Einiges haben wir eben aufgrund dessen, dass Teile der ganzen Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen wurden, nicht mitbekommen. Das Wichtigste bekommen wir aber trotzdem raus. Und je mehr ich jetzt während des Prozesses über Hamdi erfahren habe, desto mehr hat das auch mein gesamtes Gefühl zu der gesamten Tat und dem gesamten Prozess immer wieder so ein bisschen beeinflusst. Denn jetzt kommt die, wie ich finde, schon sehr tragische Kindheits- und Jugendgeschichte von Hamdi. Der Angeklagte wächst nämlich als ältester von drei Kindern in einer Familie auf, die vor allem von Gewalt geprägt ist. Gemeinsam mit seinen zwei jüngeren Geschwistern und seiner Mutter leidet er sehr unter den Gewaltausbrüchen seines Vaters, die er immer wieder hat. Vor allem dann, wenn er trinkt. Da die Familie in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt und auch finanziell auf die Hilfe und Unterstützung von Familienmitgliedern und Bekannten angewiesen ist, muss Hamdi schon im Alter von 6 Jahren seinen ersten Job annehmen. Und hier kann ich direkt Entwarnung geben, er war nicht in Deutschland. Hamdi und seine Familie kommen nämlich gebürtig aus Tschetschenien und dort ist es zumindest damals wohl kein Problem gewesen, dass er quasi an einer Tankstelle gearbeitet hat. Die Schule, in welche er fast zeitgleich eingeschult wird, kann er daher nur unregelmäßig besuchen. Dort ist er aber sowieso nicht so gerne, denn im Unterricht, welcher auf Russisch abgehalten wird, kann er sowieso nur schwer oder teilweise sogar gar nicht folgen. Seine Muttersprache ist nämlich Tschetschenisch und da ist es ihm kaum möglich mitzukommen. Das Leben in der Familie wird dann zusätzlich erschwert, als die kleine Schwester von Hamdi an Leukämie erkrankt. Die Überlebenschancen für das junge Mädchen sind im tschetschenischen Heimatland eher gen Null, sodass die Familie auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen muss. Somit wird 2014 dann ein Antrag genehmigt, mit welchem sowohl die Mutter als auch alle drei Kinder nach Deutschland einreisen dürfen, um die Schwester dort onkologisch behandeln zu lassen. Als sie in Deutschland ankommen, wohnt die Familie zunächst in einer Flüchtlingsunterkunft, zieht im späteren Verlauf dann aber in eine eigene Wohnung nach Münster. In der Zeit in Deutschland verbringt vor allem die Mutter sehr viel Zeit mit ihrer kleinen Tochter, die natürlich aufgrund der Krebserkrankung nun sehr viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Die Folge: Hamdi muss immer häufiger auf seinen 6 Jahre jüngeren Bruder aufpassen. Er übernimmt in dieser Zeit sowas wie die Vaterrolle und muss daher auch recht schnell erwachsen werden. Aufmerksamkeit von seiner eigenen Mutter ist aufgrund der angespannten Situation daher nicht immer selbstverständlich. Als er nach Deutschland kommt, sind seine Deutschkenntnisse dementsprechend noch nicht so gut. Er wird in die 7. Klasse auf die Hauptschule im Geistviertel eingeschult, wo er vermutlich zunächst aufgrund der Sprachbarriere, später aber auch aufgrund der familiären Umstände eher schlechte Noten mit nach Hause bringt. Aufgrund dessen wurde er dann von der Schule aus an einen Boxclub weitervermittelt, der so eine Art Kooperation mit einigen Schulen hat. Diese sollen nämlich den etwas benachteiligten oder vielleicht auch eher, ich sag mal, den Chaoskindern eine stabile und eine konstante Routine bieten. Diese helfen nämlich den Kindern nach Schulende dort mit Nachhilfe und auch irgendwie so einer Hausaufgabenbetreuung. Und sie sorgen vorrangig, bevor es erstmal ums Boxen geht, darum, dass die Noten der Kinder besser werden. Zeitgleich ist es aber natürlich auch ein Ort, wo sie die Regeln des Kampfsports lernen und wo sie auch trainieren können. Für Hamdi wird der Boxclub in der Zeit darauf fast wie zu einem zweiten Zuhause. Nicht nur werden seine Noten in der Schule besser, er wird 2017 dann sogar auch deutscher Juniorenmeister. Und das im Alter von nur 15 Jahren. Geknüpft ist das Boxtraining an sowohl die Nachhilfe im Zentrum als auch an regelmäßige Schulbesuche. Sodass Schwänzen auf jeden Fall gar nicht möglich ist. Und das ist auch für Hamdi so eine Sache, das hätte er vorher halt eher mal sausen lassen. Wenn er jetzt aber weiß, er darf dann nicht boxen, ist das für ihn keine Option.
Ich finde diese Einrichtung oder diese ganze Überlegung und das Konzept super schön. Also das ist wirklich so eine sinnvolle Sache.
Ja, vor allem geht es ja auch da oft darum, Kinder, die nie lernen, mit ihren Emotionen umzugehen, die teilweise vielleicht sogar sehr viel Wut und Hass und Aggression in sich tragen, denen aber auch mit immer schlechter werdenden Noten oder wenig Halt zu Hause halt irgendwie nichts geboten wird, wo eine Perspektive eröffnet wird in der Zukunft, dann ist das so eine Sache, die total wichtig sein kann, nicht nur um eben die Noten und das Selbstwertgefühl zu steigern, sondern eben auch, um dort irgendwie so ein bisschen Frust und Ärger rauslassen zu können und in einem sicheren Rahmen mit Respekt und mit Regeln eben all das zu rauszulassen.
Ja, ich glaube, die Kinder können da ganz viel lernen für ihr weiteres Leben und haben da, also je nachdem, ne, wenn halt eben alles so läuft und sie auch vernünftig mitarbeiten und sich an die Regeln halten, glaube ich, danach eine viel bessere Grundlage, um vernünftig ins Leben zu starten, auch wenn sie vielleicht dann aus ja eher sozial schwächeren Bereichen kommen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Bei Hamdi hat das jetzt auch total super geklappt, zumindest für eine ganze Zeit. Er ist nämlich nach diesem Sieg bei der deutschen Juniorenmeisterschaft etwas geknickt, als er dann bemerkt, dass er für sich jetzt quasi keine weiteren nächsten Schritte einleiten kann, denn nach so einer deutschen Meisterschaft würde ja dann die Europameisterschaft quasi folgen. Da Hamdi aber kein europäischer Staatsbürger ist, darf er infolgedessen auch nicht bei den europäischen Meisterschaften teilnehmen. Auf deutscher Ebene ist das, glaube ich, dann jeweils irgendwie den Ländern überlassen oder so. Ich weiß es nicht, in Deutschland durfte er das auf jeden Fall machen, auch wenn er kein deutscher Staatsbürger ist. Und ja, in den europäischen Boxmeisterschaften ist er jetzt quasi raus. Für ihn ist das ein absolut großes Ding. Für ihn ist das eine große Enttäuschung. Denn an dieser wollte er unbedingt teilnehmen. Er hatte sich nämlich erhofft, dass er quasi durch einen Erfolg und ein immer besser werden in etwas irgendwann die Sicherheit bekommt, vielleicht sogar in Deutschland bleiben zu dürfen. Denn seit seiner Ankunft in Deutschland war sowohl ihm als auch seiner Familie bewusst, dass diese Duldung vermutlich zeitlich begrenzt ist und dass wegen der Krebserkrankung eben jetzt einfach geschaut werden muss, wie lange das überhaupt noch laufen kann. Das Boxen und der damit verbundene Erfolg hatte ihm aber eben die ganze Zeit Hoffnung gegeben, etwas leisten zu können, für das er letztendlich auch bleiben darf. Mit dem Ende, in Anführungszeichen, seiner Wettkampflaufbahn, wie er es sieht, verlässt ihn dann auch langsam aber sicher die Motivation für eben all die schulischen Aktivitäten. Seine Noten werden wieder schlechter, er schwänzt und er taucht auch immer häufiger nicht mehr beim Training auf. Ganz am Ende verlässt er den Boxclub dann auch endgültig. Er wird quasi auch ein bisschen rausgeschmissen, weil er sich halt nicht mehr an die Regeln hält und er sagt, ja, lohnt sich nicht mehr für mich. Hamdi unternimmt insgesamt 3 ganze Versuche, einen Abschluss auf der Hauptschule zu beenden. Er scheitert allerdings bei allen 3 und somit erhält er 2019 dann den Abschluss nach der 9. Klasse. Nach dem Abgehen von der Schule beginnt er jetzt aber keine Ausbildung, so wie die allermeisten seiner Klassenkameraden. Er ist in der Zeit danach mehr oder minder arbeitslos. Er hat zwar in der Gastro oder in irgendeinem Lager immer mal wieder so kleine Aushilfsjobs, aber so eine richtige, regelmäßige Anstellung, die er auch vor allem routiniert und täglich aufsuchen muss, hat er eben nicht. Und auch etwa zur gleichen Zeit, als er schon im Boxverein tätig ist, hat er auch das erste Mal Erfahrungen mit Alkohol. Die allermeisten von uns, denke ich, haben auch schon relativ früh angefangen. Ich glaube, wir beiden haben jetzt auch nicht so lange gewartet. Hamdi ist jetzt also im zarten Alter von 14 auch schon das erste Mal mit Alkohol konsumieren dabei. Aber mit 16, 17 Jahren wird es dann eben immer häufiger. Das ist dann eben auch die Zeit, in der er nicht mehr so regelmäßig im Boxverein ist. Je seltener er im Boxverein ist, desto häufiger trinkt er dann auch. Und wenn er trinkt, dann trinkt er richtig viel. Und zwar meistens so viel, bis der Alkohol weg ist, leer ist, oder bis ihm so schlecht ist, dass er vorzeitig aufhören muss oder möchte. Als er 18 ist, raucht er dann auch täglich quasi Marihuana. Er hat das Gefühl, das hilft ihm dabei, seine sozialen Ängste ein bisschen zu überkommen. Am Ende raucht er sogar fast 2 bis 3 Gramm am Tag. Und mit der Zeit, das wissen ja auch die meisten Leute, wenn man schon vielleicht psychisch ein bisschen vorbelastet ist, ist Marihuana eigentlich nicht immer die beste Idee. Das kann nämlich viele Probleme und Symptomatiken einfach noch ein bisschen verstärken. Er empfindet das also mit der Zeit auch so, dass der Konsum seine Angst nur steigert, sodass er vom Marihuana dann auf das angstlösende Mittel Pregabalin umschwenkt. Das besorgt er sich aber nicht ganz offiziell über einen Arzt, sondern auf dem Schwarzmarkt oder eben illegal. Davon nimmt er je nach Intensität seiner Ängste 4 bis 5 Tabletten täglich, manchmal, wenn es aber ganz schlimm ist, sogar bis zu 10. Wenn Hamdi keinen Alkohol und keine Drogen konsumiert hat, ist der junge Mann eher gehemmt. Er ist scheu, vor allem aber konfliktscheu. Also wenn er nüchtern ist, würde er niemals auf die Idee kommen, sich mit irgendwem zu streiten, weil er da eher allem aus dem Weg gehen würde. Er hat vor allem besonders große Angst vor Verurteilungen anderer, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit stattfinden könnten. In Bussen fühlt er sich sogar manchmal so paranoid beobachtet, dass er irgendwann gar nicht mehr mit dem Bus fahren kann. Ihm selbst war aber klar, dass sich sein Verhalten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen sehr stark und sehr schnell ändern kann. Denn dann braucht es oft nur einen kleinen Funken und er ging sofort in die Luft, wurde schnell aggressiv und er schlug dann auch gerne mal zu. Sich aufgrund dieses Problems aber irgendwo oder irgendwie Hilfe zu suchen, kam ihm allerdings nicht in den Sinn. Dass Reden an dieser Stelle geholfen hätte, das hat er zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt. Ein weiterer großer Punkt, der ihn vermutlich schon lange verunsichert, vielleicht auch psychisch belastet hat, ist die Tatsache, dass er etwa im Alter von 14 Jahren für sich herausfindet, dass er homosexuell ist. In seinem Heimatland Tschetschenien ist das kulturell absolut nicht angesehen und hat deshalb auch massive Angst vor Verachtung oder sogar davor, Morddrohungen zu erhalten. Und Spoiler, nach Bekanntwerden seiner Homosexualität durch die Medien im Zuge des Prozesses hat sowohl er als auch seine Familie in der tschetschenischen Community halt genau das bekommen, Morddrohungen, Androhungen von Gewalt aufgrund von Homophobie. Hamdi hat besonders aber auch vor der Reaktion seines Vaters Angst, der noch immer in Tschetschenien ist und mit dem er auch seitdem eigentlich eher gar keinen Kontakt hat. Er hat sehr, sehr große Sorge, dass sollte sein Vater herausbekommen, dass er schwul ist, er sehr schlimme, schwerwiegende Konsequenzen daraus ziehen würde und auch er hat halt Angst, dass er gegebenenfalls sogar um sein Leben fürchten muss. Vor allem aber vor dem Hintergrund, dass er zwar weiterhin eine Duldung in Deutschland hat, aber jederzeit, vor allem vor dem Hintergrund dieser Straftaten, immer wieder abgeschoben werden könnte und dann müsste er wieder zurück zu seinem Vater nach Tschetschenien. Infolgedessen hat Hamdi seine sexuelle Orientierung zunächst vor seinen Freunden, aber auch vor seiner Familie geheim gehalten. Als dann allerdings später ein Kumpel von ihm, ein Afghane, mit ihm über seine eigene Homosexualität spricht und auch darüber, dass in seinem Heimatland auch kulturell und religiös unter Strafe steht, öffnet sich auch Hamdi. Mit ihm soll er dann in der Folgezeit auch eine intime Beziehung eingegangen sein, von welcher das Umfeld aber auch weiterhin nichts mitbekam. Dieser Freund hatte sich tatsächlich auch im Laufe der ersten Ermittlungen zwischenzeitlich als Täter gestellt. Er hatte dann aber auf Nachfrage der Polizei viele Details nicht angeben können und auch die Überwachungsvideos entlarven seine Lüge letztendlich. Er selbst gibt dann auch an, er habe damit nur seinem Freund helfen wollen. Und das funktioniert ja selten gut, wie wir wissen. Die Beziehung der beiden und damit auch die Spekulationen darüber, ob Hamdi seine Homosexualität vor Gericht möglicherweise nur spielt, um potenziell strafmildernd behandelt zu werden oder andere Vorteile zu erlangen, werden in mehreren Befragungen vor Gericht geprüft. Am Ende kommt man zu dem Entschluss, die Homosexualität wirkt real, plausibel, und die Beziehung der beiden wirkt echt. Nicht nur hatten beide unabhängig voneinander ähnliche Aussagen getätigt, sondern sein Freund hatte auch einen entsprechend geschriebenen Brief in die U-Haft gesendet. Die Formulierungen lassen wenig Fragen darüber offen, ob da mehr als Freundschaft war. Ein Beschluss vom 4.9.2017 bestätigt die Duldung und den damit verbundenen Abschiebeschutz von Hamdi aus Deutschland. Ein Umstand, der ihn zunächst aufatmen lässt. Als dann aber über die Jahre danach noch mehrere Straftaten in sein Führungszeugnis aufgenommen werden und er letztendlich für die gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt wird, erlischt dieser Beschluss. Und jetzt kommen wir zu seinen Straftaten, die er schon in seinem Leben quasi seit, ich würde sagen, dem Austreten aus dem Boxverein bis zur CSD-Tat begangen hat. Da gibt es einige, die sich vor allem so im Bereich der Körperverletzung befinden. Er hat aber auch schon Vorstrafen, was den Besitz, illegalen Besitz von Drogen, in dem Fall Marihuana, Betäubungsmittel angeht. Denn nur circa ein Jahr vor dem Prozess jetzt dieses Jahr wurde er schon vor dem Amtsgericht hier in Münster verurteilt, und zwar wegen der vorsätzlichen Körperverletzung. Am 25.02.2022 war Hamdi nämlich vor der Davidwache, das ist so eine Kneipe bei uns, die ist sehr bekannt in der Altstadt hier in Münster. Da tummeln sich immer sehr viele Leute, sehr viele betrunkene Leute. Und da war auch ein junger Mann, der sich wohl lautstark mit anderen Personen gestritten hat und aufgrund verschiedener Umstände kam es dann auch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und Hamdi. Hamdi ist in seinem intoxikierten und Alkohol-Drogen-Gemischzustand sehr aggressiv, sehr laut und sehr bedrohlich geworden. Bis hin zu dem Punkt, wo er dem anderen jungen Mann, sodass er dem anderen jungen Mann irgendwann so heftig auf die Nase geschlagen hat, dass dieser so stark angefangen hat zu bluten, dass er auf jeden Fall Hilfe brauchte. In diesem Prozess vor dem Amtsgericht wird dann letztendlich eine Zahlung ausgehandelt von 200 Euro, die Hamdi allerdings nicht auf einmal zahlen kann. Deshalb werden 10 Raten à 20 Euro über die nächsten 10 Monate veranschlagt. Das heißt, zum Zeitpunkt des Prozesses muss er tatsächlich, glaube ich, sogar noch zahlen für 1 oder 2 Monate. Sehr krass auf jeden Fall. Er ist danach auch noch 6 Monate unter einer quasi Betreuung wegen des aggressiven Verhaltens. Wie wir jetzt aber später herausfinden werden und wie ja auch der heutige Fall zeigt, hat das nicht so ganz gefruchtet. Denn am 19.04., also keine 2 Monate nach dieser anderen Tat, ist er auch nochmal in einen anderen Vorfall verwickelt. Seine Mutter hatte scheinbar einen Freund. Dieser arbeitet in einem Friseursalon hier in Münster. Und weil es da wohl zu irgendeiner Auseinandersetzung gekommen ist, ist Hamdi in diesen besagten Friseursalon gegangen und hatte den Mann dort bedroht. Der hat ihn zunächst auch angezeigt, Hamdi dann aber nach einer wohl Aussprache zwischen den beiden hatte er diese Anzeige wieder fallen gelassen. Wir sehen also, Hamdi ist sehr wohl der Typ Mensch, der unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol, vor allem im Mischkonsum, massiv aggressiv und vor allem, ich finde, das ist ein schönes Wort für diese Folge, distanzlos wird. Er ist derjenige, der auf Konfrontation und Provokation geht und genau das tut, was er im nüchternen und eigentlich sehr gehemmten Zustand niemals tun würde. Im Laufe des gesamten Prozesses wird dann auch wirklich sehr intensiv geprüft, ob bei Hamdi eventuell eine Homophobie oder Transfeindlichkeit als solche vorliegt. Das wäre zwar vor dem Hintergrund seiner eigenen Homosexualität für viele vielleicht eher ungewöhnlich, aber besonders eine durch seine Gemeinde und Kultur möglicherweise indoktrinierte und internalisierte Homophobie könnte ja hier auch zugrunde liegen. Das könnte demnach natürlich auch als Motiv für diese Tat gedient haben. Hamdi allerdings streitet diese Vorwürfe vehement ab und sagt, dass er absolut gar kein Problem mit Personen der queeren Community hat. Er habe vor allem an diesem Abend Stress abbauen wollen. Er habe sich provoziert gefühlt und er habe eben massiv unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden. Zusätzlich habe er wegen des Auftretens von Malte damit gerechnet, jeden Moment von diesem angegriffen zu werden und habe sich quasi präventiv wehren wollen. Vor allem aber der freie Oberkörper, auf welchem er die OP-Narben nicht gesehen haben will, lediglich das Brusthaar und eben sein Bart, will er wahrgenommen haben. Das, so sagt er, habe ihm signalisiert, dass jetzt hier gleich ein Kampf stattfinden wird. Vor Gericht gibt Hamdi dann auf weitere Nachfragen schon zu, dass Malte aber im Prinzip in der gesamten kurzen Interaktion absolut gar nichts getan hat, um zu signalisieren, dass er ihn im nächsten Moment ernsthaft angreifen würde. Hamdi besteht auch darauf, dass er nicht mit voller Schlagkraft geschlagen habe. Als Malte dann nicht aufgestanden ist nach diesem Schlag, ist er allerdings auch nicht vom Schlimmeren ausgegangen, denn aus den vorherigen Kämpfen in seiner Boxkarriere war es auch schon gewohnt, dass die Leute eben ein paar Sekunden mal auf dem Boden liegen bleiben. Das Gericht kommt somit auch zu dem Entschluss, dass zwar ein Vorsatz zur gefährlichen Körperverletzung, aber kein Vorsatz für einen Totschlag vorliegt. Der Schlag allein hätte Malte laut Ausführung der Rechtsmedizin zusätzlich auch nicht getötet. Die Argumentation, dass er es als Boxer gewohnt sei, dass die Leute wieder aufstehen, zieht so also auch nicht. Es wird festgestellt, dass Hamdi mit einem schlimmeren Ausgang außerhalb eines offiziellen Kampfes sehr wohl hätte rechnen können und müssen. Um die über dem Prozess schwebende Frage nach einem Hassverbrechen zu klären, kommt das Gericht zu folgendem Entschluss. Für Hamdi war Malte laut eigenen Aussagen ein ganz normaler Mann. Und auch wenn den anderen Personen gegenüber vorher an dieser Bushaltestelle, die entsprechend auch homophoben Beleidigungen genannt worden sind, wiegt der Umstand, dass Hamdis Freunde, Familie und Bekannte von einem solchen Hass vorher nie etwas mitbekommen haben, wohl für das Gericht schwerer. Auch die Tatsache, dass sowohl Hamdi als auch Alex an dem Tag vorher und nachher noch friedlich mit anderen TeilnehmerInnen des CSD gefeiert haben, spricht eher gegen queeren Hass. Es ist nicht ausgeschlossen, dass gegebenenfalls eine unbewusste Abwehr gegen zum Beispiel seine eigene Sexualität stattgefunden hat, aber es spricht eben auch eher wenig dafür. Auch seine vorherigen Straftaten und das bekannte aggressive Verhalten unter dem Einfluss diverser Substanzen sprechen für eben den anderen Auslöser. Und wenn wir an dieser Stelle schon bei den Substanzen sind, so wird im Urteil auch festgehalten, dass eben diese Mischintoxikierung an dieser Stelle nicht für eine verminderte Schuldfähigkeit gesorgt hat. Im psychiatrischen Gutachten wird festgehalten, dass Hamdi eine Persönlichkeitsstörung hat und das mit selbstunsicheren, vermeidenden und depressiven Zügen. Diese Diagnose einer Persönlichkeitsstörung ist ja bei Personen unter 25 eher ungewöhnlich, weil man da sagt, der Charakter, die Persönlichkeit hat sich noch nicht so fest quasi gebildet. Allerdings wiegen die Umstände in Hamdis Kindheit und auch die Erzählung über zum Beispiel die anhaltenden Ängste bezüglich einer Abschiebung, seiner Perspektivlosigkeit und auch seiner paranoiden Episoden so schwer, dass diese einwandfrei diagnostiziert werden kann. In dem Gutachten wird auch eingeschätzt, dass obwohl Hamdi voll schuldfähig ist, bei ihm dennoch eine Reifeverzögerung vorliegt. Er ist aufgrund der Umstände seiner Erziehung und Bildung gut 2 Jahre hinter seinem Alter und es wird sich daher auch dafür ausgesprochen, ihn als Heranwachsenden zu verurteilen. Vor allem der fehlende Halt, die Liebe und Aufmerksamkeit in den wichtigsten Jahren seiner Entwicklung sprechen sich hierfür noch einmal mehr aus. Die Schwere der Schuld wird ebenso wie eine schädliche Neigung in diesem Fall für Hamdi auch festgestellt. Im Fall von dem Jugendstrafrecht ist das nochmal was anderes. Die Schwere der Schuld ist was anderes als im Erwachsenenstrafrecht die besondere Schwere der Schuld. Die Schwere der Schuld wird in diesem Fall festgehalten, weil Malte eben absolut nichts dafür getan hat, um zu signalisieren, dass er hier gerade gewaltbereit ist. Es gab kein Anzeichen für Hamdi, dass er sich hätte verteidigen oder wehren müssen und somit wird eben diese Schwere der Schuld festgestellt. Diese schädliche Neigung, von der hier die Rede ist, ist aufgrund dieser vorherigen bekannten Straftaten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen mit dem aggressiven Verhalten auf jeden Fall auch gegeben. Am Ende des Urteils steht somit eine Haftstrafe von 5 Jahren in der Jugendhaft und zusätzliche 2 Jahre in einer Entziehungsanstalt mit entsprechender Therapie.
5 Jahre.
Die Sucht, so spricht es vor allem die Richterin später noch einmal an, muss unbedingt begleitet und bearbeitet werden. Denn diese Sucht war es, so sieht es das Gericht am Ende vor allem als gegeben an, die zu all diesen schlechten Dingen geführt hat. Denn er wusste zwar, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen so aggressiv und distanzlos wird, aber diese Sucht ist eben, wie es so suchttypisch ist, der Auslöser dafür gewesen, dass er dennoch immer wieder zu genau diesen Mitteln gegriffen hat, seine Sucht befriedigt hat und somit hat er das alles quasi billigend in Kauf genommen. Dass Hamdi allerdings vollumfänglich geständig ist und auch Reue und Einsicht zeigt, wird ihm vor Gericht positiv ausgelegt. Am Ende möchte ich diesen heutigen Fall aber nicht unbedingt mit dem Urteil und dem Blick auf Hamdi, also den Täter, beenden. Denn ich habe schon ein bisschen angeteasert, dieser Fall ist mir wirklich aufgrund vieler Faktoren sehr, sehr nahe gegangen. Zum einen ist es natürlich der lokale Faktor, aber auch das persönliche Mitgefühl für die Erschütterung der queeren Community. Und bei all dem ist es auch schon wieder ein Fall, bei dem Zivilcourage gezeigt und am Ende mit dem Leben bezahlt wurde. Und bei dem Stichwort Zivilcourage, Stefanie, ich glaube, da springt fast jedem hier in Deutschland ein Name ins Gedächtnis, oder?
Du meinst Tuxche.
Exakt. Denn Tuche A. war eine junge und fröhliche Lehramtsstudentin, die auch im Zuge einer gezeigten Zivilcourage das Ganze mit dem Leben bezahlen musste. Sie wurde am 15. November 2014 auf dem Parkplatz eines McDonalds in Offenbach am Main niedergeschlagen. Beim dadurch verursachten Sturz erlitt sie schwere Schädel- und Hirnverletzungen und fiel daraufhin ins Koma. Nachdem am 26. November dann ihr Hirntod festgestellt worden war, wurden am 28. November, ihrem 23. Geburtstag, die intensivmedizinischen Maßnahmen eingestellt. An diesem Abend der Tat oder des Vorfalls waren Tuche und ein paar Freundinnen gegen etwa 3 Uhr nachts noch eben in dieser McDonald's-Filiale, als zwei weitere jugendliche Mädels im Bereich der Klos vom McDonald's von weiteren männlichen Jugendlichen belästigt wurden. Tuche hat den beiden an diesem Abend lediglich helfen wollen und habe sich eben dabei in die Situation eingemischt. Daraufhin ist dann zwischen allen Beteiligten quasi ein Streit entstanden und im Verlauf der Auseinandersetzung soll sie eben einen der Täter später beleidigt haben, was im Endeffekt auf dem Parkplatz quasi zu der Tat geführt hat. Und auch in unserem heutigen Fall ist einem weiteren Menschen dieses Schicksal passiert. Und am Ende noch ein kurzer Einblick darauf, auch wenn in diesem Prozess oder generell in Prozessen, wie wir ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal feststellen durften und mussten, vorrangig nicht über die Opfer, sondern über die Täter gesprochen wird, um eben zu verstehen, warum und wie es alles passiert, so möchte ich dennoch, vor allem in diesem Fall, noch ein kleines Bild von Malte zeichnen. Denn Malte wird als ein unglaublich lustiger, toller und fröhlicher Mensch beschrieben, wenn seine Liebsten über ihn reden. Malte hatte zwar schon in der frühen Kindheit immer mal wieder Probleme, denn er hatte zum Beispiel gesundheitliche und kognitive Einschränkungen, dadurch, dass seine Mutter noch während der Schwangerschaft mit ihm Alkohol konsumiert hatte. Das sorgte dann im weiteren Verlauf des Lebens tatsächlich auch dafür, dass er für gewisse Bereiche in seinem Leben unter Betreuung gestellt wurde. Und auch zu seiner leiblichen Familie hat er jetzt nicht wirklich eine Beziehung gehabt. Mittlerweile sind sowohl beide seine leiblichen Eltern tot, genauso wie zwei seiner Geschwister. Lediglich ein Bruder lebt noch bis quasi zur Tatbegehung, aber auch zudem hat er nicht wirklich Kontakt. Denn Malte lebt eigentlich schon, seitdem er 6 Jahre alt ist, in einer Pflegefamilie. Dort hat Malte sich mit der Zeit richtig gut eingelebt und vor allem die große Schwester, die auch tatsächlich vor Gericht ausgesagt hat, die erzählt ganz schöne Sachen über ihn. Sie und Malte waren wohl relativ dicke, also sie haben sich sehr gut verstanden. Sie selbst ist auch Rechtsanwältin und hat zumindest kurz nach dem 18. Geburtstag von Malte auch seine Betreuung erstmal zeitweise übernommen. Und sie erinnert sich noch, dass das für sie ganz normal war, dass da jetzt einfach am nächsten Tag ein anderes Kind am Tisch saß. Und ob das jetzt einfach per Blut ein Geschwisterkind war oder nicht, Malte war für sie genauso nervig und genauso toll wie alle anderen Geschwisterkinder auch. Und tatsächlich ist es auch für alle anderen Leute in der Familie so, als wäre da einfach der Platz für Malte gewesen und er hätte ihn eingefüllt. Natürlich ist das nicht nur mit Liebe und Freude verbunden, so ein Prozess. Das ist natürlich auch vor allem mit einer schwierigen Vergangenheit immer mal wieder ein steiniger Prozess. Aber die Familie hält auf jeden Fall sehr gut zusammen und die Familie ist sich halt einig, Malte gehört zu ihnen. Malte fügt sich über die Zeit also total harmonisch in die Familie ein. Er ist extrem höflich und das, was vor allem auffällt, er ist nicht so ganz so gerne alleine. Er hängt sich also immer mal wieder an seine Geschwister dran, schaut, was die so machen und er kommt auch immer mal wieder dadurch in Situationen, in denen er vielleicht ein bisschen verunsichert ist. Einmal, und das fand ich so herzzerreißend, gab es wohl eine Situation in der Familie, da haben sie Kuchen gegessen und Malte hat gefragt mit ganz traurigem Blick, wer denn jetzt verabschiedet wird. Denn für Malte war es keine Gewohnheit, einfach mal ein Stück Kuchen mit der Familie zu essen oder mit seinen Leuten um sich herum. Wenn es Kuchen gab, dann war das im Kinderheim immer ein Abschied. Und ja, das sind halt so Sachen, da musste Malte sich jetzt einfach dran gewöhnen, dass das normal ist, auch geliebt zu werden und unterstützt zu werden, denn das hat die Familie uneingeschränkt getan. Je länger Malte in der Familie ist, desto glücklicher wird er. Und seine Schwester beschreibt ihn, dass er eine Art Mensch war, der das Leben immer so genommen hat, wie es gerade kam. Er war jemand, der sich sehr passioniert für sehr viele Dinge interessieren konnte. Und Malte war nicht so der nachtragende Typ. In der ganzen Familie ist aber vor allem die Mutter der Dreh- und Angelpunkt. Wenn irgendwas besprochen wird, die Mutter weiß alles. Die Mutter ist auch die, zu denen alle Kinder immer kommen. Und auch für Malte war besonders die Mama ein ganz großer Anker. Und wenn wir jetzt auch bei der Schwester von Malte sind, dann komme ich nicht umhin, die Situation vom Tag des Urteils noch einmal zu besprechen. Stefanie, du weißt, welche Situation das ist? Okay. Nach dem Prozess, als das Urteil gefallen ist, da strömen dann quasi super schnell, sehr unspektakulär erstmal natürlich alle aus den Zuschauerräumen und auch aus dem Gerichtssaal selber raus. Die Mutter des Angeklagten und dann Verurteilten Hamdi, die ist an diesem Tag auch gestützt von einigen Familienmitgliedern und Freunden im Gerichtssaal und sie ist halt sichtlich aufgelöst, was ja auch, glaube ich, für die meisten Mütter da draußen genau das wäre. Sie geht raus und sie weint und ich erinnere mich noch, wie die Schwester von Malte zu ihr geht und ich kann den Wortlaut nicht genau wiedergeben, aber es war sowas in die Richtung, ich vergebe dir oder ich vergebe euch und es ist okay. Und in diesem Moment, ich stand vielleicht 3 Meter von denen entfernt, weil wir halt gerade alle rauskamen. Und es ist kein Auge trocken geblieben in der näheren Umgebung. Die Mutter ist der Schwester in den Arm gefallen und hat geweint und hat nur gesagt, er wollte das nicht, er wollte ihn nicht umbringen. Es tut uns so leid. Ja. Das war wirklich sehr heftig. Aber auch irgendwie einfach so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, was vielleicht am Ende auch noch so ein anderer kleiner Hoffnungsschimmer ist. Das Wichtigste, was für die Verteidigung in diesem Fall quasi im Urteil stehen sollte. Also sie haben quasi gesagt, es ist ihnen mehr oder minder wahrscheinlich nicht egal, aber das Maß, wie viele Jahre jetzt tatsächlich am Ende verhängt werden an Haft, war ihnen erstmal zweitrangig wichtig. Das, was ihnen besonders wichtig war, dass obwohl seine Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegeben wurde, dass trotzdem im Urteil klar und eindeutig nachgewiesen ist, bestätigt ist, dass er homosexuell ist. Denn mit genau einem solchen Urteil hat Hamdi dann später eben die Chance, noch einmal in Berufung wegen dieses Abschiebungsbeschlusses quasi zu gehen, weil er vorweisen kann, dass er aufgrund seiner Homosexualität in seinem Heimatland eben, ja, von Gewalt und Hass verfolgt werden könnte und unter Umständen sogar um sein Leben fürchten müsste. Was, wie ich finde, in diesem Fall so ein bisschen Ironie ist, so, weil das ja so ein bisschen die Frage war, die über all diesem Fall geschwebt hat. Das wurde auf jeden Fall, wie wir ja auch gehört haben, ganz klar anerkannt. Und ich glaube, danach war auch alles andere erstmal egal. Stefanie. Wir sind jetzt am Ende des Falls angekommen. Wie hast du das Ganze jetzt aufgefasst? Wie viele Infos hattest du überhaupt? Was habe ich dir schon alles erzählt? Ich habe das Gefühl, ich habe dir so viel erzählt.
Ja, also an Infos hatte ich den Großteil, glaube ich, schon, weil du hast mir vor allem auch an den Tagen, an denen wir uns dann eben entschieden haben, dass eben du ausschließlich diesen Fall machst und ich eben den anderen, der gerade parallel lief, haben wir uns, glaube ich, gegenseitig immer einigermaßen geupdatet und erzählt, was eben an diesem Prozesstag passiert ist und mitunter auch eben, was es für krasse Entwicklungen gegeben hat, weil so ein Prozess quasi live von Anfang bis Ende mitzuerleben, da gibt's ja dann schon manchmal so Momente, in denen man sich denkt, was passiert hier gerade?
Ja, also das muss ich auch ehrlich gestehen, ist so eine Sache, die mir jetzt beim aktuellen Fall wahrscheinlich für immer im Gedächtnis bleiben wird, den wir gerade mitverfolgen. Da steht diese Frage, what the fuck is happening? Jeden Tag immer auf meiner Stirn.
Ja, aber auch in diesem Fall gab es, glaube ich, einige Momente, die so ein bisschen Plot-Twist-mäßig für uns waren oder auch dann für dich später.
Ja.
Ich finde auch, dass wir jetzt am Ende nochmal so über Malte gehört haben, wie er so ist und vor allem auch, wie seine Entwicklung quasi in der Familie war und auch diese wirklich herzzerreißende Situation, die du am Ende geschildert hast, wo die Schwester der Mutter des Täters vergibt und sie tröstet quasi. Das hat mir wirklich die Tränen gerade in die Augen getrieben. Das ist ja eine wirklich so große Geste. Und ich glaube, für alle Beteiligten auch sehr wichtig.
Ja, weil, das habe ich auch ganz klar gesehen in diesem Fall, es sind wieder mal zwei zerstörte Familien.
Ja, total.
Also die, ich glaube auch, wenn Hamdi in diesem Fall für mein Empfinden, das kann ich natürlich überhaupt nicht wissen und auch nicht professionell einschätzen, für mein Empfinden die Tragweite des Ganzen wahrscheinlich nicht entsprechend aufgefasst hat, so glaube ich schon, dass ihm vor allem diese Zeit, vor allem hoffnungsvollerweise diese Zeit in der Entziehungsklinik und in der Therapie helfen kann, seine Tat zu reflektieren und aufzuarbeiten, seine Entwicklung quasi nachzuholen und das alles zu verstehen, sodass er am Ende zumindest noch einmal ins Leben zurückfinden kann.
Ja, das ist auf jeden Fall zu wünschen, dass das alles eine Wirkung zeigt. Dafür ist das Jugendstrafrecht ja letztlich auch da, eben nicht vorrangig um zu bestrafen, sondern vorrangig um zu resozialisieren und zu korrigieren auch. Wir haben ja auch über Hamdi einiges erfahren und ich muss halt sagen, sein Lebensweg ist wirklich super traurig auch. Also auch sehr
tragisch. Ich finde es sehr tragisch, weil da ist auch schon irgendwo einfach eine kleine Kinderseele kaputt gemacht worden.
Ja, auf jeden Fall. Das rechtfertigt natürlich längst nicht das, was dann passiert ist. Das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz ist auch er irgendwann auch ein Opfer gewesen, bevor er zum Täter geworden ist. Und ja, das sind halt Entscheidungen, die er getroffen hat. Ich glaube, dass wirklich bei ihm vorher schon sehr viel kaputt gegangen ist. Allein stell dir mal vor, du lebst in einem Land, wo du dann auch langsam mal irgendwie eine Perspektive hast durch diesen Boxverein und dich auch vielleicht gerade einlebst und hier vielleicht Fuß fassen möchtest. Aber du kannst dich auch nicht so richtig drauf einlassen, weil du musst permanent Angst haben, dass du wieder gehen musst. Und das in so einem jungen Alter, ich weiß nicht, wie das psychisch auszuhalten sein soll. Und alles, was dann passiert ist mit der Tat, das ist furchtbar. Also wirklich, das ist auch nicht zu entschuldigen. Und es ist alles richtig so, dass er auch seine Strafe dafür eben bekommt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich auch mit ihm so ein bisschen eben, naja, zumindest sein nachvollziehen kann, dass er psychisch an diesen Punkt gelangt ist.
Ja.
Ja, aber auch für Malte finde ich es einfach also wirklich unfassbar tragisch, dass die Dinge sich so entwickelt haben, denn er war ja wirklich so ein bisschen auf so einem aufsteigenden Ast. Also auch wenn seine junge, frühe Kindheit ja offensichtlich sehr schwierig war, hat er danach wirklich ins Leben gefunden, eine Familie gefunden, die ihn aufgenommen hat und liebt und die ihm irgendwie auch alles ermöglicht hat. Und er konnte endlich jetzt auch wirklich der sein, der er eben schon immer war, aber das eben durch körperliche Merkmale eben nicht quasi richtig zeigen konnte oder leben konnte. Und hatte sich jetzt eben für diese Mastektomie entschieden und war ja auch stolz, endlich quasi jetzt so den ersten Sommer und das erste Mal auch ohne T-Shirt rumlaufen zu können. Und dass dann gerade in diesem Kontext er so angegriffen wird, dass er schlussendlich stirbt, das wünscht man halt niemandem und das ist einfach nur richtig traurig.
Ja, ich finde auch diese gesamte Kette an Ereignissen, die hier zu dem letztendlichen Ableben von Malte geführt haben, sind einfach an Tragik nicht mehr zu übertoppen und das auf der Seite sowohl von Malte als auch der des Täters, wo ich mir denke, Eltern, kriegt mal euer Leben unter Kontrolle und macht mal eure Kinder nicht so kaputt. Nein, aber am Ende ist die Zeit leider nicht mehr umzudrehen und zurückzudrehen und die Tat ist, wie sie ist. Ich glaube, dass dieses Ende, was ich jetzt mit der Schwester und der Mutter nochmal quasi erzählt habe, ich glaube, das ist für alle das Best-Case-Szenario gewesen, wie dieser Fall noch hätte ausgehen können, weil es war schon alles kaputt.
Ja, ich denke, das ist, wie gesagt, für gerade die Familie von Malte ein wichtiger Schritt ist. Ich glaube, immer wenn du Angehöriger eines Opfers eines Gewaltverbrechens bist, dass das Beste, was du machen kannst, ist irgendwann dem Täter zu verzeihen, auch wenn ich persönlich das, also nicht weiß, ob ich das dann könnte in der Situation. Wobei die Schwester natürlich auch mitbekommen hat, dass, also was eben vorher alles passiert ist bei Hamdi auch, und das vielleicht dann einfacher ist, als wenn du jetzt, sagen wir mal, einem kaltblütigen Mörder gegenüber sitzen würdest, der sagt, ich wollte das einfach.
Ja. Definitiv. Also ich glaube, die Umstände und auch schon alleine die Tatsache, dass das jetzt halt nicht eine Attacke mit einem Messer ist. Also klar, ein Faustschlag kann am Ende genauso tödlich sein wie ein Messerstich. Das wissen wir.
Und aber das weiß er vor allem auch als Boxer.
Das weiß er auch, ja. Nur die Sache ist halt die, und das habe ich zumindest zwischenzeitlich auch aufrichtig geglaubt, das haben die nicht damit gerechnet hat, dass Malte nach diesem Schlag nicht wieder aufstehen wird. Man rechnet mit diesem Überraschungsmoment im Fall von Malte ja aber auch nicht. Und das ist so eine Sache, das muss man immer einberechnen. Also du brauchst ja nur jemanden dumm schubsen und er muss über seine eigenen Füße stolpern und fällt dann auf den Kopf. Das ist scheißegal, ob du jetzt am Ende, ein paar Bierintus hattest oder dich noch irgendwie abstützen konntest oder was auch immer. Das ist einfach, du musst immer damit rechnen, wenn du andere Leute körperlich angehst, dass da was Schlimmeres passieren kann.
Ja, ich glaube auch, dass er mit diesen Konsequenzen nicht gerechnet hätte, wobei man ja auch sagen muss, das hast du ja gesagt, dass der Schlag alleine oder vor allem auch der Aufprall alleine ihn jetzt nicht getötet hätten, sondern dass es eben am Ende die Lungenentzündung und die damit einhergehende Sepsis waren, die für seinen Tod gesorgt haben, was wie gesagt auch einfach wirklich ganz furchtbar ist und man hätte sich wirklich einfach gewünscht, dass es anders ausgeht. Ich glaube, dass das Urteil, was gefällt wurde, also da stimme ich absolut hundertprozentig einfach mit überein. Ich finde, das ist sehr gerechtigkeitsschaffend. Und das wollte ich auch noch sagen. Die Richterin, die Vorsitzende, fand die richtig gut.
Oh ja.
Weil ich habe sie jetzt nicht so oft erlebt wie du, aber ich habe sie ja ein, zwei Mal auf jeden Fall gesehen. Und bei diesen Personen, die an der Ersatzbushaltestelle standen und dort zuerst von Hamdi quasi blöd angemacht wurden, die haben ja alle eben auch ausgesagt. Und bei den Aussagen hatte die Richterin immer, und ich weiß nicht, ob sie es dann später bei allen auch noch gemacht hat, immer gefragt, mit welchem Pronomen sie denn angesprochen werden möchten.
Ja, also alles in allem muss ich auch der Vorsitzenden Richterin hier ganz, ganz großes Lob aussprechen. Ich glaube, das ist vor allem für zum einen Personen, die nicht mit dieser Community per se aufgewachsen sind im Gleich, also weißt du, das ist ja alles halt einfach noch eine neuere Sache mit dem Gendern, mit Geschlechtsidentitäten, dass das auch wirklich so publik anerkannt ist und dass da auch mehr ja Wissen drüber besteht. Also die Richterin hat sich in diesem Fall, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, zum einen alle respektvoll und würdevoll zu behandeln, zum anderen aber auch dafür zu sorgen, dass entsprechende Aussagen und Sachen zu Protokoll genommen werden. Ich muss auch sagen, ich fand sie richtig kernig, weil an dem einen Tag, dass der Alex, als der ausgesagt hat, das war schon heftig. Der hat nämlich, wie eigentlich jeder im Gerichtssaal feststellen konnte, gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Er steht halt vor Gericht und muss die Wahrheit sagen. Sie hat ihn dann auch tatsächlich noch mehrfach darauf hingewiesen, dass, wenn er das jetzt nicht tut, er möglicherweise strafrechtlich belangt werden könnte. Und nach einer kurzen Pause und einer kleinen Heulattacke hat Alex dann auch auf jeden Fall nochmal seine Version korrigiert, beziehungsweise Aussagen insofern korrigiert, als dass er plötzlich dann doch keine genaue Ahnung mehr hatte. Weil sein Anwalt saß auch neben ihm und hat ihm dann irgendwann schon noch so gesagt, so ja, ich glaube, wenn du jetzt noch ein paar Sachen in die Richtung sagst, dann könnte es gleich auch für dich schlecht aussehen. Das alles sollte laut seiner Aussage nach dieser kurzen Pause dazu dienen, ja, ich wollte ja nur meinem Freund helfen. Also, ja, sagen wir es mal so, da waren ein paar spezielle Charaktere dabei, auch im Publikum, wo ich sagen muss, also schwierig, vor allem im Hinblick darauf, sich mit Respekt vor möglichen Angehörigen, die ebenfalls im Zuschauerraum sitzen, zu verhalten, wo du ja nie weißt, sitzt da jetzt jemand oder nicht. Und alles in allem aus Respekt vor dem Opfer, egal ob man jetzt hinter irgendwie dem Ganzen steht oder nicht. Aber da ist jemand zu Tode gekommen und das hat mir an der einen oder anderen Stelle, zumindest bei manchen Leuten dort, etwas gefehlt. Ja, Stefanie, dann ist das jetzt endlich der CSD-Fall rund um Malte gewesen. Ich bin froh, dass er jetzt von meiner Liste runter ist und ich hoffe, dass ich dem Ganzen Genüge getan habe.
Ich fand, du bist dem Fall und auch Malte sehr gerecht geworden. Und ich bin froh, dass du diesen Fall gemacht hast, weil ich fand, der passt halt einfach sehr gut zu dir. Also ich glaube, du hast die meiste Ahnung, die meisten Berührungspunkte eben mit dieser queeren Community und kannst da, glaube ich, eigenes Fachwissen oder eigenes Wissen eben mit einbringen und hast uns, finde ich, auch noch sehr, sehr viel näher gebracht, was eben zum Beispiel so eine Mastektomie bedeutet oder ja, eben transportiert, was das für ein Gefühl ist, wenn du endlich dann dazu in der Lage bist, quasi in dem Körper zu leben, in dem du dich sowieso seit immer eigentlich schon fühlst.
Ja. Ja, ich hoffe, dass auch euch der Fall auf jeden Fall, soweit einem so ein Infotainment, finde ich, ist ja echt ein gutes Wort, gefallen kann, auf jeden Fall auch berührt hat und dass das so ein Fall ist, der auf jeden Fall zeigt, dass es dennoch wichtig ist, Zivilcourage zu zeigen, wenn auch immer mit ein bisschen Vorsicht und Bedacht.
Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir verzichten jetzt aufgrund der Länge der bisherigen Folge und auch irgendwie der Stimmung gerade lieber auf einen Witz, aber beim nächsten Mal gibt es bestimmt wieder einen. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr uns immer gerne bei Instagram schreiben. Menschen und Monster heißen wir da. Da gibt es zum einen einen Post zu dem jeweiligen Fall und zum anderen könnt ihr uns natürlich auch jederzeit eine Nachricht schreiben. Also wenn ihr Gedanken zu dem Fall habt, Meinungen, Fragen, dann könnt ihr uns immer schreiben, aber auch wenn ihr ansonsten über die Folge hinaus Wünsche, Kritik, Anmerkungen oder für Maren auch Tierfotos habt, dann könnt ihr uns da immer erreichen.
Ja, bei den Tierfotos schreie ich, yay!
Tierfotos!
Das ist auch irgendwie was, eigentlich müsste man hier immer am Ende des Podcasts noch so ein Tierfoto zeigen können, weil das würde die Stimmung auf jeden Fall jedes Mal heben.
Das ist absolut richtig.
Naja.
Wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört doch auch gerne in unseren anderen Podcast rein, Kaltblütig, die Spur der Killer. Da sprechen wir jeden Donnerstag über einen ungelösten Fall und den hört ihr auch hier bei Podimo.
Exaktamente, so sieht's aus. Dann hoffe ich zumindest, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören.
Bis dann.
Tschüss. Hallo.
Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventim und Rausgegangen.
Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.